Mein Thema heute ist, Gott öffnet seine Fenster für dich. Und da glitzern die Herrlichkeiten und die Segnungen Gottes einfach rüber. Gott öffnet seine Fenster für dich und mich, so wie die Frau Holle, dem Mariechen. Verstehst du? Sie schüttet die Segnungen herunter. Der Herr schüttet die Segnung herunter. Der Segen kommt vom Herrn. Halleluja. Und die Guten werden belohnt. Und die Bösen werden bestraft. Du kennst ja das Märchen, da ganz tiefe Botschaft. Frau Holle. Die Frau Holle. Aber der Herr ist besser als Frau Holle. Der Herr kennt unsere Herzen und er gibt das, was die Heiligen begehren. Amen. Preis dem Herrn. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier. Mein Thema wird morgen sein, Gott gibt uns alles. Wirklich alles. Gott ist grenzenloser Gott, unbegrenzt. Bedingungslos, Gott segnet uns über Bitten und Verstehen, so steht es in der Bibel. Und das will ich verkündigen heute, das ist nur der Einstieg. Heute ist der Einstieg, Gott öffnet seine Fenster für dich. Wir haben das Lied gesungen, fürchte dich nicht länger, ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt der Herr. Und ich will bei dir sein und ich will dich nicht verlassen, nicht noch versäumen. Das ist wunderbar zu wissen, Gott ist bei uns, Halleluja. Am Sonntag habe ich ein sehr heikles Thema auf der einen Seite. Sehr heikles Thema, denn viele Leute haben Angst vor Fegefeuer. Das ist so aus dem Mittelalter, so Rest irgendwo geblieben. Und viele Menschen fürchten sich, oh, pass auf, ich komme noch ins Fegefeuer. Ich werde gegen das Fegefeuer predigen und ich werde die Liebe Gottes verkündigen. Die Liebe Gottes ist grenzenlos, Gott liebt uns und ich muss keine Furcht haben vor niemand, vor nichts. Nicht mal vom Tod, noch Teufel, noch die Hölle. Niemand kann mich ängstigen. Pass auf, nein. Gott ist ein Gott der Liebe, Halleluja, preis dem Herrn. So. Lebe furchtlos. Am Mittwoch wird das Thema sein, löse dich von den negativen Geistern. So viele Menschen sind verletzt, verstoßen. Ich habe neulich in der Seelsorge jemanden gehabt und sagt, weißt du, ich bin ein Findelkind. Wahrscheinlich ist diese Frau in eine Babyklappe abgegeben worden, und eine jüngere Frau und dergleichen. Und sagt, weißt du, ich komme mit dem Leben nicht zurecht. Ich bin nicht gewollt. Ich habe keine Existenzberechtigung. Niemand mag mich. Aber ich darf dir eines sagen, Gott mag dich. Halleluja. Er hat dich geliebt vor Grundlegung der Welt. Weißt du, selbst als deine Mutter dich vielleicht in der Babyklappe steckte oder liegen ließ. Wir haben Geschwister in der Gemeinde gehabt. Hier am Leopoldplatz habe ich einen Bruder gehabt, der hat die ganze Zeit so lang, ja, fast so lang das Gestrüpp um die Kirche war und so weiter, hat hinter der Kirche im Gestrüpp geschlafen, also so ein Penner und so weiter. Und als er zum Heiland kam, hat sich mal getraut, in die Gemeinde zu kommen, kam, draußen war es geschüttet und war es furchtbar, und dann kam er in die Gemeinde zum Gottesdienst, hat sein Herz dem Herrn Jesus gegeben. Und dann habe ich die ganze Geschichte kennengelernt, irgendwo in Saarbrücken, wo er geboren wurde. So hat mir die Geschichte erzählt, es hat die Mutter in den Zeitungspapier gewickelt, unter dem Tisch gelegt und ist abgehauen, verschwunden. Und dann hat die Krankenschwester ihn gefunden, so ein Füßchen da, das ist doch ein Mensch, ausgepackt und so weiter. Er ist klein geworden, weil er wenig Liebe bekommen hat, ist nicht groß geworden, dieser Mann. Aber der hat sein Herz dem Herrn Jesus gegeben, ich durfte ihn taufen und er war bis zum Schluss, er war danach im Heim später, aber Gott hat ihn lieb gehabt und wir haben ihn geschätzt und gelernt. Im Alter, mit 60, 70 Jahren kam er zum Heiland, aber so lange hat er sich gequält. Ich bin nicht gewollt gewesen und im Leben nicht geklappt. Dann ist er nach Frankreich gegangen, weil in Saarbrücken ist die Grenze, nach Frankreich gegangen. Dort wollte ihn niemand haben, in Deutschland wollte ihn niemand haben, keiner wollte ihn haben, nicht einmal die Straße, nicht einmal auf der Gosse. Der wohnt im Gebüsch an der Kirche. Also solche Leute gibt es, aber die Menschen werden von Gott geliebt. Halleluja. Und das ist die Gnade, die ich verkündigen darf. Es ist manchmal sehr hart, unverständlich. Gott, warum lässt du sowas zu? Aber, und ich darf noch eine schöne Sache sagen, und eines Tages bringt er ein Opfer, weil wir die Kirche renoviert haben, bringt er ein Opfer und sagt, ja, und sagt, ich möchte was spenden. Er sagt, du kannst nicht spenden. Du bist ja armer Mann, hast ja nichts, du hast nicht mal Obdach. Doch, sagte er, ich habe heimlich noch Geld irgendwo deponiert. Und er bringt dir ein paar tausend D-Mark zur Renovierung der Kirche damals. Du siehst also, Gott ist treu, Gott ist gut, Gott segnet und wir müssen niemand abschreiben. Gott schreibt niemand ab. Preis dem Herrn. So, Gott öffnet seine Fenster und Gott segnet dich und ich werde über Fenster sprechen. Vielleicht ganz anders, als du denkst. Weißt du, wir denken meistens nach Maleachi 3 und ich will die Fenster des Himmels aufmachen und den Segen herabschütten. Aber die Frage ist, was sind die Fenster Gottes? Was ist das Fenster Gottes überhaupt? Wir haben so viel Gedanken und denken, das ist der materielle Segen. Aber ich möchte dir die Fenster des Himmels zeigen, was da ist. Ich spicke durchs Fenster und ich sehe, aha, dort ist der Herr. Dort ist die Herrlichkeit Gottes. Was sind die Fenster des Himmels? Fenster sind zum Durchschauen, zum Beobachten. Ich weiß nicht, was ihr davon von mir haltet, aber als junger Mann, ich bin öfters Fenstern gegangen in Bayern. Verstehst du? Wo die Mädchen wohnten und so weiter. Und dann hat man da gefenstert und geguckt, sind die zu Hause, was machen die und. Fenstern. So. Ja, wir gehen heute auch Fenstern. Wir wollen sehen, herausfinden, wo wohnt der liebe Gott? Und wie wohnt er? Die Berliner haben meistens keine Vorhänge. Also wenn du durch die Straßen gehst, die meisten Leute haben keine Vorhänge. Die leben so wie die Holländer, ohne Vorhänge. Du kannst sehen, wie die leben, was die machen, was für Lampen die da haben, was für Bilder an der Wand hängen. Und ich möchte sehen, wie lebt der liebe Gott? Wie geht es dem lieben Gott? Was hat er? Wie reich ist er? Und dergleichen. Fenstern wollen wir heute gehen. Der offene Himmel, ein Lied, das kennen wir, also von der Gemeinde, von der Pfingstgemeinde, ein schönes Lied, aber das wird schon lange nicht mehr gesungen, ist schon lange nicht mehr gesungen worden. Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Das ist meine Botschaft. Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Der Himmel steht offen. Halleluja. Und der Himmel steht offen, du kannst reingucken. Solange man im Alten Testament lebte, da durftest du Gott gar nicht angucken, da wärst gestorben. Halleluja. Und heute, wenn du Gott anguckst, stirbst du nicht mehr. Hast ewiges Leben, bleibendes Leben, offene Fenster. Die Menschen ohne Gott, die haben keine Fenster. Kennst du die Geschichte von den Schildbürgern? Die bauen da das Rathaus da in der Schilderei und so weiter. Und da haben sie die Fenster vergessen einzubauen im Rathaus. Und dann kommen die Schildbürger und sagen, das ist kein Problem, wir fangen das Licht rein und bringen in den Sack das Licht rein ins Rathaus. Weißt du, da denken viele Christen auch, weißt du, ich kann Licht einfangen draus. Nein, Licht ist eine ganz persönliche Sache. Da brauchst du das Fenster. Die Herrlichkeit Gottes muss aus den Fenstern herausstrahlen. Und nicht nur, dass wir das Licht einfangen und in Säcken irgendwo bringen. Die Fenster des Himmels stehen offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Das ist die Botschaft. Und wenn du zum Fenster des Himmels reinguckst, wenn du Jesus siehst, das ist die Botschaft. Wenn du Jesus siehst und siehst, wie er zu Recht in der Majestät Gottes steht, dann vergeht dir alles. Der ganze Hass, was die Menschen dir gegenüber bringen. Denk an Stephanus, der Stephanus sieht den Himmel offen und Jesus steht zu Recht in der Majestät. Es ist vollkommen egal, was die Leute sagen, wie sie ihn verdammen. Die Fenster des Himmels, das hat was mit dem Geist zu tun. Und Gott will die Fenster des Himmels auftun und Segen herabschütten. Weißt du, dass du plötzlich die Fülle begreifst, dass du plötzlich die Pläne Gottes siehst. Was hat Gott mit meinem Leben vor? Das ist nicht zu Ende, was hier ist. Da geht es ja weiter. Wenn ich mal einmal dort bin bei Jesus, dann werde ich nicht mehr fragen, warum, wieso und weshalb ist mir das passiert. Warum hat mich meine Mutter nicht gewollt? Warum hat meine Mutter mich abgelehnt? Und das ist das Schlimme, wenn deine Mutter dich ablehnt und ja, dich liegen lässt und in Zeitungspapier einwickelt und an einem Tisch stellt. Aber Gott liebt dich. Und irgendwann findet Gott uns. Und das ist das Schöne dabei. Denn er hat ein offenes Fenster, ein offenes Herz. Und er sagt, mit meinen Augen will ich dich leiten. Von meinem Fenster gucke ich runter. Sehe ich dich, sagt der Herr. Ich will dich sehen. Gott will unser Leben mit Güte und Gnade krönen, mit Freude und Zufriedenheit. Wir müssen nur einverstanden sein. Fenstern. Bist du noch da, Heiland? Liebst du mich? Verstehst du mich? Erkennst du mich? Weißt, wir sollten uns bemerkbar machen. Ich stehe unten, ich fenstle bei dir, Herr Jesus. Ja? Wir müssen einfach wissen, was Fenstern ist. Was Fenster bedeutet. Weißt du, unser ganzes Leben ist Geist. Nicht nur Fleisch und Körper. Der Mensch lebt nicht nur von Essen und Trinken, sondern von Freude und Frieden im Heiligen Geist. Das ist das Leben. Und wir brauchen geistliche Dinge. Und Fenster hat das mit Sehen zu tun, mit Hören zu tun, mit Wahrnehmen zu tun, mit Verstehen was zu tun, mit Erkennen was zu tun. Den Herrn sollen wir erkennen. Das offene Fenster. Wir sollen den Segen Gottes empfangen. Und der Segen ist etwas ja Übernatürliches, etwas Geistiges. Ich segne dich. Und du bist gesegnet. Wenn du das annimmst, wenn du das akzeptierst, wenn du verstehst, was das bedeutet. Denn der Segen kommt von oben nach unten. Und nicht von unten nach oben, von oben nach unten. Denk drüber nach. Weißt du, wenn wir dem Wort Gottes leben, das ist Segen. Wort Gottes, du musst das Wort Gottes verstehen. Was hat der Herr gesagt? Wem sagte das? Wie sagte das? Wann sagte er? Wieso und weshalb? Wenn wir voll Geiste sind, werden wir mit seinem Wort einverstanden sein, im Einklang sein. Und deshalb, wenn du auf diesem Level, auf dieses ganze, das gleiche Bildungsgrad Gottes hast, Wenn du ins Ausland gehst und die Sprache nicht kennst, da reden die Leute aneinander vorbei. Deshalb, wenn du mit Gott redest, du solltest die Sprache des Himmels kennen und wissen, wie Gott spricht. Gott spricht Deutsch, Berlinerisch, Schwäbisch, Bayerisch. In deinem Dialekt spricht Gott. So wie du träumst. Ich weiß nicht, wie du träumst. Träumst du Deutsch? Träumst du Spanisch, Griechisch oder Russisch oder übersetzt? Ich habe zeitlang, als ich Deutsch lernte, habe ich zuerst mal in meiner Muttersprache geträumt und dann übersetzt ins Deutsche. Und der Lehrer hat gesagt, du hast erst die Sprache gelernt, wenn du in der Sprache träumst. So, und irgendwann nach Jahren habe ich in Deutsch angefangen zu träumen. Und zuerst habe ich schwarz-weiß gesehen und dann habe ich bunt gesehen, die Träume. Es war also, ist interessant, wie das ist. Die Fenster des Himmels und die Augen sind die Fenster der Seele. Ist dein Auge klar, bist du auch klar. Also nur alles mal zuerst mal das zum Thema Fenster. Wenn du mit Gott einverstanden bist, dem Herrn treu bist, dem Herrn nachfolgst, du wirst merken, das ist eine geistige Sache. Deine Beziehung zum Herrn ist eine geistige Sache. Hat nichts mit deinem Körper zu tun. Du kannst mit deinem Körper ganz woanders sein, im Wald. Aber du kannst mit dem Herrn verbunden sein und an himmlische Orte versetzt sein. Das ist ein Geheimnis, der Wandel im Geist. Wir leben ein gesegnetes Leben, wenn wir voll Geistes sind. Und der Verstand bestimmt unser Leben. Nicht mein Körper. Mein Körper kann, der Magen kann mal knurren, aber das ist nicht der Fakt. Mein Geist bestimmt, meine Einstellung bestimmt. Und deine Kraft kommt nicht vom Essen und Trinken, deine Kraft kommt vom Geist, vom Verstehen, vom richtigen Einsatz der Kräfte. So, die Seele, das Gefühl, der Glaube und so weiter, das kommt alles vom Geist. Deshalb sagt der Herr, ich will die Fenster des Himmels auftun. Und ich habe eines erlebt, wenn du Gott anfängst, den Zehnten zu geben, da passiert tatsächlich, dass Gott die Fenster des Himmels auftut, dass du plötzlich anfängst zu rechnen, dass du plötzlich anfängst zu planen, dass du plötzlich anfängst, vernünftig zu denken, dass du plötzlich anfängst, dies und jenes richtig zu tun. Es ist eine geistliche Beteiligung. Du beteiligst dich an Gott und du wirst erfinderisch, kreativ, schöpferisch, sparsam, denkst an zu haushalten. Unser Leben wird also ausschließlich nicht vom Körper, sondern vom Geist bestimmt. Wir sprechen manchmal geisteskrank. Der Geist kann nicht krank werden. Ich habe noch keinen kranken Geist gesehen, aber ich habe kranke Körper gesehen. Weil wenn der Körper dem Geist nicht gehorcht, das ist Geisteskrankheit. Nicht, der Geist ist nicht krank. Deshalb ist es so wichtig, dass wir anfangen, mit dem Kopf zusammenzuarbeiten und vom Kopf aus befehlen, Hand, streck dich aus oder Hand, beuge dich oder was auch immer ist. Der Kopf steuert alles, der Geist. So, der Kopf bestimmt die richtige Einsetzung meiner Kräfte. Der Kopf bestimmt den Gebrauch meiner Kräfte. Der Kopf bestimmt den Gebrauch meiner Finanzen, meines Glaubens, meines Verhaltens, meiner Stellung, meiner Position, mein, ja, was ich alles bin und kann, was ich mir zutraue. Angst ist nichts anderes als ein geistiger Vorgang. Deshalb, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die irgendwo hier herumschwirren. Wir erreichen zum Beispiel unsere Ziele durch den rechten Gebrauch unseres Wissens. Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Gib mir einen festen Punkt. Durch den rechten Gebrauch der Dinge, der Naturgesetze, der Logik. So, durch das Begreifen der Zusammenhänge werden wir stark. Und deshalb heißt auch in der Bibel, aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Weil die den Herrn nicht erkennen, weil die die Zusammenhänge nicht erkennen. Aus Mangel von Vision, weil sie keine Schau haben, keine Idee haben, keine Vorstellung, keinen Durchblick. Deshalb geht alles schief und verläuft alles falsch. Oder sie nehmen alles zu Herzen und sie glauben nicht und denken nicht, der Herr hat alles getan. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Wenn du das einmal weißt, du, dann plagst du dich nicht mehr. Dann quälst du dich nicht mehr mit irdischen materiellen Dingen. Der Glaube allein ist ein geistiger Vorgang. Und so, wenn du einmal durchblickst und siehst, der Herr hat alles für mich getan. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Dann zappelst du nicht mehr. Diese blutflüssige Frau hat sich eines gesagt, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich würde gesund werden. Das Wunder liegt vor der Tür. Und sie hat sich vorgestellt, und viele können sich das gar nicht vorstellen. Die können sich gar nicht vorstellen, dass Jesus sie heilt, dass Jesus sie befreit, dass Jesus ihnen Sieg und Erfolg schenkt. Gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Und ich sagte, der feste Punkt ist Jesus Christus. Halleluja. Er ist der Anker. an dem wir uns festhalten können. Ich muss nur wissen, wie. Dieses Know-how, dieses Wissen, wie. Wie mache ich das? Und in dem Moment, wo du weißt, wie man was macht, kannst du es auch. Solange du es nicht weißt, da gehst du herum wie Katz um heißen Brei, diskutierst und redest. Aber du sollst wissen, wie erleichtere ich mein Leben? Wie verschönere ich mein Leben? Wie verbessere ich mein Leben? Wenn du das weißt, vereinfachst du dein Leben. Schmeißt das Unnötige raus und machst nur das Nötige. Das Wissen wie. Du musst wissen auch, wie schwächt mich mein Feind? Wie greift er mich an? Wie legt er mir das Bein oder stellt mir das Bein? Wie macht er das? Wenn ich seine Taktik kenne, und dann gehe ich nicht in seine Fallen. Ich muss die Schwachstellen meines Feindes kennen. Ja, wenn ich das weiß, dass gerade die Schädeldecke nicht bedeckt ist beim Goliath, jetzt ziehe ich. Der hat genau gewusst, die Schädeldecke ist nicht bedeckt. Du hast einen Harnisch, da verstehst du, und so hoch, der David reicht nicht hin, aber sein Steinchen, sein glatter Stein, das trifft die Schläfe und geht durch und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Und was die Sache ist passiert. Vertrauen ist ein geistlicher Vorgang. Ich vertraue dir. Ich weiß, du bist zuverlässig. Ich weiß, du bist treu. Mit dir kann ich rechnen. Wenn ich das weiß, verlasse ich mich. Das ist ein geistiger Vorgang. Das hat nichts mit Körper zu tun. Oder Schmusen oder sonst was. Nein. Das meiste in unserem Leben ist Mathematik. Wenn du hier diese Blumen anschaust, ich habe hier neulich mir Gedanken gemacht, da ist alles berechnet. Das sind die Blüten nicht gegeneinander, sondern schön mathematisch 3,14 und so weiter, Gradwinkel und so weiter, die sind so genau eingeteilt, dass das Blatt das andere nicht das Licht wegnimmt. Also die künstlichen Blumen, die sind total anders. Aber die natürliche, der liebe Gott, ist ein Mathematiker. Das ist alles berechnet. Auch in deinem Leben ist alles berechnet. Erfolg, Cleverness, weißt du, kommt aus Klugheit. Haushalten, dass du gesegnet bist und so weiter. Das hat alles mit Planung, mit Raffinesse, verstehst du? Berechnend. Der liebt mich berechnend, der glaubt berechnend, der macht alles berechnend. Ja, das ist das Leben. Und das hat mit Klugheit etwas zu tun. Der kluge Baumeister, der hat es berechnet. Jetzt nicht, wir haben jetzt 10 Jahre schönes Wetter gehabt, aber irgendwann gibt es Hochwasser. Heute kommt eine Sturmflut. So, alles, was Klugheit ist, alles, was Perfektionismus ist, hat mit dem Geist zu tun und ist berechnet. Und Gott sagt, ich will die Fenster des Himmels auftun und ich will dich klug machen, weise machen, geschickt machen. Erfolg kommt aus der Findigkeit, Zielbewusstsein. Weißt du, und Zielbewusstsein ist, ich kenne mein Ziel. Einem Hund wird nicht einfallen, oder meinem Dackel oder Pudel, ich habe Dackel und Pudel mal gehabt, so beide Rassen schon und so weiter. Pudel mag ich lieber, den kann man waschen und der mag Wasser und ist ganz lieb. Aber meinem Pudel wäre nie eingefallen, mir 5 D-Mark zu klauen oder Euro zu klauen und zum Metzger zu gehen und Wurst sich zu kaufen. Das würde dem nie einfallen. Er würde das nie kombinieren. Nur der Mensch kann berechnen. Ich klaue dem 5 Euro und gehe zum Metzger und kaufe mir eine große Wurst. Aber das Tier weiß nicht, das Tier lebt nach dem Instinkt, was da ist und so weiter. Aber der Mensch kennt das Ziel, weiß das Ziel, lebt zielbewusst, geht Risiko ein. All das hat mit Geist zu tun. Und Gott sagt, ich will die Fenster des Himmels auftun, dass du risikobereit bist. Dass du dein Geld an der richtigen Stelle, im richtigen Moment einsetzt oder wegziehst, was auch immer ist. Unsere Gesundheit hat sehr viel mit Wissen zu tun. Gott sagt, ich will die Fenster des Himmels auftun und ich will den Segen herabschütten. Malachi 3. Wenn du Gott dienst, Gott liebst, für Gott da bist, da passieren herrliche Dinge, dann weißt du, mein Leben ist ein Produkt des Geistes, dass ich das Richtige esse und das Schlechte weglasse und das nicht alles in mir reinschlucke wie ein Staubsauger, dass ich sortiere. Ich muss wissen, was mich stark macht und ich muss wissen, was mich stark schwach macht. Es passiert nichts, die Welt geht nicht unter, wenn du mal was Verkehrtes isst. Aber wenn du das nicht weißt, wenn man das dir nicht sagt und wenn du das nicht verstehst und nicht verstehen willst, dann wundere dich nicht, wenn du krank wirst. Dann wundere dich nicht. Wissen ist eine Macht. Das richtige Wort im richtigen Augenblick. Und Gott sagt, ich will dich segnen. Die Fenster des Himmels will ich auftun und den Segen wie die Frau Holle. Da wirst du in Schneeweiß gedeckt, im Segen Gottes eingehüllt. Wenn du das machst, was ich dir sage, nicht wie das andere Mariechen da, verstehst, Pechmariechen, Du weißt, was mit der passierte. Die wollte auch den Segen haben, aber der hat nicht gehorcht. Der hat nicht getan, was die Frau sagte. Aber das andere Mädchen war süß und lieb und hat getan. Und ja, lest dieses Märchen und horcht es mal an. Vielleicht wird mal irgendwann im Fernsehen gezeigt, guckt es euch mal an. Das hilft dir zu verstehen, Herr, was für ein Mariechen bin ich? Was für ein Mariechen bin ich? Verstehst du? Rosmariechen oder Pechmariechen? So, wissen, das macht das richtige Wort im richtigen Augenblick. Das Richtige tun. Gott sagt, ich will den Segen herabschütten, wenn du das Richtige tust, was ich dir sage. Aber das musst du wissen. Du musst Gott um Erkenntnis bitten. Gott bitten, Herr, öffne mir die Augen. Mach mir das Fenster auf, dass ich endlich sehe, was da los ist. Nicht, dass du das Fenster aufmachst, dann bist du ein Einbrecher. Gott muss das Fenster aufmachen. Und ich will die Fenster des Himmels öffnen und den Segen herabschütten. Es gibt so viele christliche Einbrecher. Herr, ich fordere, ich erwarte. Und dann, ich weiß, wir haben gebubelt. Ich weiß, was das ist. Da nimmt man ein Steinchen und schmeißt man hoch, die Mädel, dass es vielleicht das Fenster aufmacht. Ich wohne in Bayern, in einem Dorf. Ich habe viel Spaß gehabt. Also das Leben ist spaßig. Aber viele Christen denken, das, mit dem lieben Gott kann ich auch spaßen. Nein. Du weißt ja, Straßensinger, die singen draußen und die preisen da Gott und ja, bringen so dem Herrn ein Ständchen. Und dann, wenn so ein Ständchen gebracht ist, wenn der Herr angebetet wurde, dann öffnen sich die Fenster von selbst und dann guckt der Herr runter und Kind, was willst du, was ist los? Und ich denke, ist ein Schlüssel, damit die Fenster des Himmels aufgehen, ist, bringt dem Herrn ein Ständchen draußen im Hof. Fang an zu jubilieren, zu jauchzen, den Herrn zu preisen. Und ich sage dir, nicht nur ein Fenster, alle Fenster vom Palast gehen auf. Vom Haus des Herrn. Und der Herr sagt, Kind. Und dann, du weißt ja, beim Straßensingen, dann schmeißen die runter und singst noch ein Liedchen, dann schmeißen die noch was runter. Ja. Dem Herrn ein Ständchen bringen. Ich will die Fenster des Himmels öffnen und den Segen herabschütten. Und das alles passiert im Geist. Und du musst wissen, wo der Herr wohnt. Sonst singst du beim Teufel. Und du kommst mit der Hexe in Kontakt. Verstehst du? Oder was auch immer ist. Dann wunderst dich. Man ist erfolgreich. Nicht, wenn man vieles tut, sondern wenn man aus Liebe etwas tut. Aus Liebe. Sich richtig verhält, richtig reagiert und so weiter. Was die Menschen brauchen, ist Aufklärung. Deshalb halte ich diese Predigten viel oder wenig. Also ich versuche einfach, das Wort Gottes weiterzugeben, was die Leute damit machen. Ich weiß, es passiert immer wieder was. Weißt du, Gott will die Augen der Seele öffnen, dass du siehst, hier wohnt der Herr. Was nützt es, wenn man Fenster hat und man ist blind und sieht nicht? Wie heißt es in der Bibel? Mit höheren Ohren hören sie nicht und mit sehenden Augen sehen sie nicht. Weißt du, Gott kann die Fenster aufmachen, aber die sehen nicht. Und der Prophet beschwert sich und sagt, weißt du, mein Volk ist dumm, töricht. Mein Volk verhält sich töricht. Ich schenke ihnen, ich gebe ihnen so viel, ich segne sie. Und überleg einmal, wie Gott dich schon gesegnet hat bis hierher. Nimm dein Alter, 20 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre, 80 Jahre. Gott hat bis hierher getragen. Bis hierher bewahrt. Das sind schon Segnungen Gottes. Haben wir Grund zum Danken. So. Wir brauchen geöffnete Augen. Wir sind mittendrin im Kampf. Die Welt ist voller Teufel. Die Welt ist voller Ärgernisse. Die Welt ist voller Probleme. Wir brauchen die Gnade Gottes. Und da ist ein Prophet in Samaria und sein Schüler. Die Feinde kommen, wir sind belagert. Die sind so viele und wir sind nur ein paar Mannequins. Verstehst? Und er schreit. Und dann sagt der Prophet, oh Gott, öffne dem Mann die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind als bei denen. Und weißt du, was er sieht? Ein Berg voll feuriger Rosse. Wenn du sehen würdest als Kind Gottes, wenn der Herr die Fenster des Himmels dir auftun würde, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Du würdest einen Berg voll feuriger Rosse sehen. Du würdest Möglichkeiten sehen. Und das ist, ich will die Fenster des Himmels auftun. Dann hört die Furcht auf. Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Und genau das ist es. Wenn der Herr die Fenster des Himmels auftut, dann siehst du plötzlich nicht, dass sie dich belagern, sondern du belagerst die Feinde. Das ist total ganz andere Richtung. Und dann siehst du die Möglichkeit, dass sie, und ich sage dir ein Geheimnis, wenn Gott dir die Augen öffnet, du siehst das Geld auf der Straße liegen. da übertreibe ich es nicht. Weißt du, da siehst du Möglichkeiten, was die anderen gar nicht sehen, die gehen vorbei, so achtlos. Ich habe euch die Tage erzählt von den Leuten auf der Müllhalde in Indien, wo ich die Gottesdienste gehalten habe. Verstehst du? Die Leute machen aus dem, was wir hier wegwerfen, machen sie Kapital. Und wir leben gar nicht schlecht. Also einer der Brüder, der mich eingeladen hat in seinem Haus, der hat also kein Auto. Verstehst du? Und lebt ganz gut. Da sagt er, weißt du, die Leute schmeißen Geld weg, die Verpackung weg. Wir packen das schön zusammen und liefern es ab. Natürlich ist es stinkig und dreckig. Wenn Gott dir die Fenster des Himmels öffnet, siehst du die Möglichkeiten, dann hast du keine Angst vom Dreck. Verstehst du? Vom Müll. Dann sagst du, ich mache alles, was mich am Leben erhält. Wichtig ist, ich lebe. Ich werde morgen ein anderes Thema noch verkündigen und weitersagen. Weißt du, Gott will, dass wir weiterleben, dass wir uns nicht aufgeben, dass wir uns nicht resignieren. Aber du kannst das nicht, es sei denn, Gott öffnet deinen Verstand, dass du sagst, ich bin bei dir. Und den Herrn verstehst du, der Herr ist mit mir. Und solange Gott mit mir ist, werde ich nicht verzweifeln, werde ich meine Knie nicht beugen, werde ich nicht kapitulieren, werde ich nicht nachgeben und werde nicht zurückgehen. Herr, öffne ihm die Augen. Und das ist, was einen sehend macht. Was nützt die Fenster Gottes sind offen? Das steht in der Bibel seit 3000 Jahren. Und dafür kannst du nichts kaufen, es sei denn, dass Gott dir die Augen öffnet. Dass du es verstehst, um was es wirklich geht. Echtes Sehen und Verstehen hat das mit dem Herzen zu tun. Herr, öffne mir die Augen. Das sind die Herzensaugen. Verstehst du? Die inneren Augen. Die Augen der Seele, des Geistes. Öffne mir die Augen. Und dann siehst du Dinge, was die anderen nicht sehen. Und du wirst Wunder Gottes erleben. Nur der echt gebildete Herzensbildung spricht man in der Pädagogik. Aber das ist, vergiss es. Wir haben so viele verbildete Menschen. Die sind verkopft. Aber die verstehen nicht mit dem Herzen. Gott versteht man mit dem Herzen. Das Leben versteht man mit dem Herzen. Die Liebe versteht man mit dem Herzen. Den Glauben versteht man mit dem Herzen. Herzensbildung. Und nur echt Gebildete sind auch Könner. Ungebildete. Die können Doktor und Professor und was weiß ich alles heißen. Die sind blöd. Entschuldigung. Aber sie sind blöd. Ich habe in Stuttgart jemand gehabt, der hat 2 Doktor gehabt, war Professor an der Uni, hat alles hingeschmissen, ist zum Rauschgift rübergegangen und hat sich da, was weiß ich, LSD-Trips versucht zu werfen, hat experimentiert, übersinnliche Wahrnehmung. Und am Schluss ist er verblödet und sein Verstand durchgebrannt. Ja, das ist das Endergebnis. Weißt du, der Teufel macht die Leute dumm. Der Herr öffnet die Augen. Der Herr öffnet die Herzen. Der Herr öffnet die Fenster. Und ich komme nachher noch weiter. Ich bin noch nicht fertig. Der Herr öffnet auch die Türen, nicht nur die Fenster. Was nützt es, wenn ich die Fenster sehe und die Tür nicht finde? Wo der Herr wohnt. Denn ich möchte auch zum Herrn kommen. Verstehst du? Und nicht nur vom Fenster zugucken. Herrlich. Oh Gott. Halleluja. Halleluja. Verstehst du? Nein. Ich möchte die Tür finden. Wie komme ich in diesen Raum, wo diese Herrlichkeit ist, in das Allerheiligste? Wie komme ich dahin? So, die Bibel spricht vom Narren, so viel in der Bibel. Ich muss lesen, der Narr, die ganzen Sprüche, die reden vom Narren. Und Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und die Jünger Jesu waren immer Lernende, die haben von Jesus gesehen, beobachtet. Jesus war so ein Fenster Gottes. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist nämlich, worum es mir heute geht. Wenn du dem Herrn was gibst, Malachi 3, lass es, es geht mir nicht ums Geld, mir geht es um die Hingabe. Wenn du dich Gott hingibst, weißt du, dann wird der Herr die Fenster des Himmels auftun, du wirst Jesus erkennen. Plötzlich wird Jesus vor dir stehen, plötzlich wird Jesus dich segnen, plötzlich wird Jesus zu dir reden. Ja, und die Jünger waren Schüler, Lernende. Sie gingen ihr Leben lang zur Schule, ein wahrer Christ geht lebenlang zur Schule. Mein Vater hat so einen Spruch gehabt, der Mensch ist wie eine Kuh, er lernt immer mehr dazu. Verstehst du, und lernt nie mehr aus, verstehst du, er muss immer lernen. Das ist der Mensch, der ist immer ein Lernender, ein echter Mensch, ein Denkender ist er. So, Gott will, dass du die Weisheit von oben bekommst und er will die Fenster herab aufmachen und den Segen herabschütten, dass du schöpferische Weisheit hast. Ich werde nie vergessen, wir kriegen Besuch, damals in Heilbronn und wir wussten nicht, was wir so schnell vorsetzen sollen, wie wird es gehen, es war nachts oder abends spät, die Geschäfte, da war es nicht so gut wie hier, dass man die Geschäfte auch nachts oder abends offen hat, bis 24 Uhr, so war es nicht so, und wir haben nur Bananen zu Hause gehabt. Und dann hat meine Frau gesagt, was machen wir denn? Dann habe ich gedacht, wir beten und wir werden was machen. Wir haben nur Bananen zu Hause. Ein bisschen Öl und so weiter und ein bisschen Mehl. Und wir haben die Bananen gebacken. Und du, das war so köstlich. Die Leute haben sich so bedankt. Gebackene Bananen haben sie noch nie gegessen. Haben sie mir erzählt. Verstehst? Gebackene Bananen. Ein andermal, da vertut sich jemand in Datum, unser Bruno Bese, war ein bisschen älter und hat nicht genau geachtet, was für ein Tag ist. Dachte, wir haben Seniorentag heute und dann haben wir doch keinen Seniorentag. Dann kommt er mit einer Torte angepilgert und eine Schwarzwälder Kirschtorte. Dann sagen wir, Bruder Bese, wir haben heute keine Seniorenstunde. Also heute gibt's nicht. Dann friert's ein. Wir haben dies eingefroren oder gerade frisch in der Kühltruhe gesteckt. Dann kriegen wir ab aus Moskau Besuch. Stehen plötzlich Leute vor der Tür mit der Visitenkarte, wohnt hier Pastor Matutis? Ich habe gesagt, ja. Und wer seid ihr? Wir sind unterwegs von Moskau und so weiter. Pastoren, das habe ich gar nicht gewusst. So weiter. Aber ich sage, gut, wenn zuerst mal so eine Tür ein bisschen geredet, mit Händen und Füßen, Deutsch, Russisch, Englisch und ein bisschen gequatscht. Und dann habe ich gesagt, komm, das sind Christen, sind, glaube ich, 7 oder 8 Leute gewesen. Und es war abends, 9, 10 Uhr. Und dann wir sind zurechtgerückt und so weiter. Und dann haben wir gesagt, aber wir haben nicht viel zu Hause, verstehst du? Also wir sind nicht Millionäre, aber wir haben diese Schwarzwälder Kirschtorte. Weißt du, was sie geglaubt haben? Bei uns, wir essen mittags, abends und abends nur Torte. Aber wir hatten nicht mehr gehabt. Aber ich habe diese Brüder kennengelernt. Pavel hieß er auf jeden Fall und seine Frau. Der war 28 Jahre in kommunistischen Gefängnissen, ein Bischof der Untergrundkirche in Russland und so weiter, 28 Jahre im Gefängnis, seine Frau war auch über 20 Jahre im Gefängnis, also Brüder, die gestanden sind und sich bewährt haben, Geschwister, und wir haben dann geschlafen, zusammengerückt, der Couch und Matratzenwissen erweitert und was wir alles hatten, und wir haben Kuchen gegessen. Später, als ich dann bei denen in Moskau und Russland war, haben sie gesagt, weißt, ihr esst immer den ganzen Tag Kuchen und Schwarzwälder Kirschtorte. Aber die Leute wissen oft nicht, wie eng das manchmal ist und wie Gott einen erfinderisch macht. Und ich habe eines festgestellt, Gott macht erfinderisch. Ein andermal, da planen wir etwas und meine Frau wird nicht fertig mit dem Aufbau von den Räumlichkeiten. Dann kommen 2 Leute vorbei, die sagen, Entschuldigung, wir haben den Eindruck, sie brauchen Hilfe. Dann denke ich, ja gut, wir brauchen Hilfe. Aber wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir kennen euch gar nicht. Doch, und so schnell haben wir nicht erlebt, dass der Raum dekoriert war, die Plätze geschmückt und so weiter, und so schön geschmückt und so liebevoll. Dann sagen sie, wir müssen schnell raus, und weg waren sie. Weißt du, was wir erlebt haben? Engeldienste. Wenn wir verlegen sind, wenn wir nicht weiterkommen, greift Gott ein. Und das ist nämlich, ich will die Fenster des Himmels auftun. Da passieren plötzlich Dinge, so merkwürdige Dinge. Kommst mit merkwürdigen Leuten in Berührung. Ja, und Gott hilft, schöpferisch zu sein. Und das ist, ich will die Fenster des Himmels öffnen, dass man erfinderisch ist, einfallsreich ist, fantasievoll ist, ja, Ideen hat, gestalterisch ist. Das ist, was der liebe Gott macht. Mit wenig Geld viel. Verstehst du, das Optimalste? Da, ich sehe noch wie heute, die haben dieses Papierstücke genommen, schön gefalzt und immer so Kerzen, abgebrannte Kerzen noch schnell irgendwo reingesteckt. Das hat so romantisch ausgesehen. Weißt du, wenn Engel einmal einen Raum dekorieren, dann schnallst ab. Entschuldigung. Da bist du, ja, da sind Ideen, da ist Kreativität da. Ich will die Fenster des Himmels auftun. Geschwister, mir ist ein Anliegen, dass wir einen offenen Himmel haben. Bei den meisten ist der Himmel verschlossen. Die beten viel, die singen viel, die arbeiten viel, die machen viel. Aber der Himmel ist zu. Alles wie gewohnt. Keine Veränderung. Alles nach dem gleichen Rhythmus. Weißt du, wenn Gottes Geist über uns ist, dann sind wir erfinderisch. In der Bibel heißt es von den Ältesten. Älteste, das sind Presbyter. Presbyter sind Leute, die Übersicht haben. Und das sind Älteste. Menschen, die mit Gott leben, sind Älteste. Sie sind Presbyter. Sie haben die Übersicht. Übersicht über ihr Leben. Übersicht über das Leben ihrer Familie. Übersicht über die Gemeinde. Übersicht in der Gesellschaft. Die wissen ganz genau, wo der Hase im Pfeffer sitzt. Was los ist, was passiert. Presbyter, die überschauen. Und das ist die Fenster des Himmels, wenn Gott sie aufmacht. Presbyter sind Menschen, die aufmerksam sind, die, was ist denn da los? Die haben den Geist des Durchblicks, den Geist der Erkenntnis, den Geist der Offenbarung, der, den Erleuchtete, würde man in anderen Religionen sagen. Geist der Erkenntnis. Ich will die Fenster des Himmels auftun. Und dann wirst du angestrahlt, selbst wenn es ringsherum dunkel ist, du wirst angestrahlt von dem Strahl Gottes, von der Herrlichkeit Gottes. Und Gottes Licht ist ein anderes Licht als das Licht der Sonne, als das Licht der Lampen. Gottes Licht ist das universelle Licht. Und das war ganz am Anfang. Und Gott sagte, es werde Licht. Und die Sonne hat er erst am dritten Tag geschaffen. Nicht am ersten Tag. Das gab Sonne, Mond und Sterne gar nicht. Das hat er erst viel, viel später gemacht. Aber Licht, und genau das ist, du bekommst das universelle Licht. Diese Erleuchtung Gottes. Fragst, was ist das? Nachher werde ich vielleicht noch darauf zurückkommen. Eltern sind Menschen, die Gott verstehen, die ein Stück weit mit Gott gegangen sind, die Fehler gemacht haben, die aus ihren Fehlern gelernt haben. Das sind älteste Menschen, die mehr Erfahrung haben als die jungen Hasen. Die jungen Hasen werden immer überfahren meistens. Wenn du auf der Straße bist und einen Hasen siehst, das ist meistens ein junger Hase. Der alte Hase wird nicht mehr überfahren. Der guckt nach links und der guckt nach rechts und dann springt er erst. Aber die alten Hasen, die jungen Hasen, die springen. Älteste sind gereifte Menschen. Und ich will nur kurz aufzählen, was das alles so ist, offene Fenster zu haben. Manche glauben, wir wissen alles, wir kennen alles. Aber ich sage dir ein Geheimnis. Was sind wissende Menschen? Denk an Einstein, ein ganz cleverer Mann. Er hat einen Satz geprägt, ich weiß, dass er nichts weiß. Verstehst du? Und je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Das ist die Weisheit. Und mir geht es auch so. Je mehr ich Gott, je mehr ich die Bibel kenne, je mehr ich Gott studiere, ich werde nie vergessen, da missioniere ich in Kiel und da gebe ich jemandem ein Traktat, kennst du Jesus? Und natürlich als Pastor, als Prediger, als Evangelist, ja, steht das Missionszelt auf dem Wilhelmsplatz und dergleichen. Und ja, ich kenne Jesus. Ja, und so weiter. Und dann liest dieser gute Mann das Traktat und gibt mir zurück und sagt, kennen Sie Jesus? Freilich. Aber zu Hause im Bett hat bei mir der Heilige Geist gearbeitet. Und hat gesagt, Johannes, kennst du Jesus wirklich? Kennst du ihn wirklich? Ja, ich habe den Heiligen Geist, ich bin getauft, ich habe Theologie studiert, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Ja, aber kennst du wirklich Jesus? Und dann kam etwas in meinem Leben, dass ich gesagt habe, tut mir leid, ich kenne Jesus gar nicht. Ich kenne ihn. Vom Papier her, von der Kirche her. Aber wirklich. Und dann fing ich an zu fasten und zu beten und Gott zu suchen. Herr, ich möchte dich mehr kennenlernen. Ich möchte dich mehr erfahren. Und dann passierte etwas in meinem Leben. Und ich arbeite immer noch daran. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe 40 Tage gefastet und gebetet und Gott gesucht. Und dann fing etwas. Dann hat Gott zu mir gesagt, Johannes, und jetzt nimmst du ein Blatt Papier und fangst an zu schreiben. Und ich werde dir diktieren. Und Gott hat mir Dinge diktiert. Habe ich gesagt, lieber Gott, wo kommt das alles her? Diese Zusammenhänge, das bringe ich gar nicht so zusammen. Viele Predigen, die ich heute noch predige, und die habe ich noch gar nicht durchgearbeitet, viele, an denen arbeite ich immer wieder. Das hat mir der Heilige Geist, als ich das erste Mal 40 Tage gefastet habe, ich musste zuerst mal 8 Tage fasten, damit ich überhaupt fasten kann. Weil das ist ein Kunststück, das kannst du nicht. Ich faste, verstehst du? Ja, ich kann Heilfasten machen und vieles andere mehr. Aber einfach nur Gott suchen und auf den Herrn warten. Und in den letzten Tagen der Fastenzeit, da fing ich an, Aktenordner für Aktenordner. Bei mir stehen Aktenordner zu Hause. Immer wieder blätter ich nach. Was hat der Herr gesagt? Was ist dir damals groß geworden? Was hat der Herr dir offenbart? Das war die Stunde, wo Gott uns mir die Fenster aufgemacht hat. Muss mal einen kleinen Schlüssel noch durchgucken lassen. Je mehr ich weiß, und von dem Moment weiß ich, je mehr ich wusste und dachte ich weiß, desto weniger habe ich kapiert. Und ich muss immer noch lernen. Ich bin immer noch ein Lernender. Ja? So, je mehr du in dem Universum vordringst, desto gigantischer wird das Universum. Welten tun sich auf. Und genau das ist, wenn du im Glauben anfängst zu leben. Die meisten, die kratzen nur ein bisschen an der Oberfläche. Aber der Herr will, dass wir in die Tiefe hineingehen. Und wenn anfangen zu buddeln, du wirst es nicht glauben. Mein Vater hat mich überzeugt. Weißt du, ich gucke zum Himmel und Guck nach den Sternen. Und wir haben einen Brunnen gegraben. Ich habe das ein Wunder erlebt beim Brunnengraben in meinem Leben. Ich bin zu meinem Vater runtergestiegen im Brunnen und dann war ich, weiß nicht, vielleicht 5 Meter tief oder so im Brunnen und dann gucke ich zum Himmel und ich sehe einen Stern am helllichten Tag am Himmel über unser Leben. Auch heute, aber nicht nur heute ist ja Nacht, aber tagsüber, da sind Sterne, mehr Sterne vielleicht wie nachts. Aber du siehst nicht, du siehst das nur in der Tiefe, im Loch, wenn du in dem Brunnen drin bist. Verstehst du was? Hier Frankfurt-Oder, da bin ich nur zufällig, wir machen Gemeindeausflug dort mit der Gemeinde von Frankfurt-Oder und dann führt uns ein Bruder und sagt, wir zeigen euch hier etwas, was hochinteressant ist, das weiß die Wissenschaft immer noch nicht ganz genau, was das ist, da werden wir hingeführt zu Altären, also zu alten heidnischen Kulten, obwohl das heidnisch waren oder nicht, das lasse ich dahingestellt. Es gibt keine Heiden als solches. Leute titulieren, das sind Juden, das sind Heiden, das sind Christen, das sind Muslime, das sind Buddhisten. Vergiss das alles, ist alles nur Religion. Das sind Heiden, hat er gesagt. Aber die haben sie eingraben, ihre Altäre waren in der Tiefe und aus der Tiefe haben die tags die Sterne angeguckt und angebetet. Auch wenn sie Heiden sind. Aber hier habe ich wieder was ganz Neues gefunden. Damals im Brunnen, Johannes. Und jetzt, hier, wenn du es runtersteigst, und diese Altäre sind in der Tiefe, nicht auf dem Berg. Früher, manche haben die Altäre auf dem Berg gehabt. Aber da gab es Leute hier, diese Slawen, oder wo die auch alle herkamen, aus Asien, diese Leute, die haben die Altäre im Loch gegraben, in der Tiefe. Und da sind noch einige Reste dort, aus ihrer alten Kultur. So, in der Tiefe, du findest Gott in der Tiefe. Öffne mir die Fenster, dass ich Jesus sehe. Ja, und du siehst Jesus in einem unbegrenzten Licht, in einem Licht, wo niemand kommt. In Hiob Kapitel 9, Vers 10, muss man ja Bibelstelle auch noch lesen. In Hiob Kapitel 9, Vers 10, da heißt es, Gott, du tust Wunder ohne Zahl, Sterne ohne Zahl, auch am Tag. Wo es bloß, wir sehen sie nicht. Die Verheißung Gottes. Und jeder Stern ist eine Verheißung Gottes. Eine Welt für sich selbst. Vielleicht ein ganzes Sonnensystem für sich selbst. Unser lieber Abraham in der Bibel, der Patriarch, der muss rausgehen und abends die Sterne zählen. Ja, angefangen. Und ich denke dort im Orient, da sind die Sterne etwas näher als hier bei uns am Äquator. Verstehst du, da ist zum Greifen mancher Sterne, wenn du nachts in der Wüste liegst. Ich habe mal eine Nacht mal in der Wüste zugebracht und geschlafen. Also die Sterne sind ganz nah und da fangst an zu zählen. Du kommst vielleicht auf 5.000, 10.000, wenn es hochkommt. Aber unzählbar. Und hier heißt es, du tust Wunder ohne Zahlen. Zähl die Sterne, Abraham. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Jeder Stern ist ein Nachkomme, ein Planet, ein System für sich selbst. Jeder Stern ist für sich in Bewegung. Jeder Stern hat ihre eigene Bahnen oder Wege. Und Gott will uns seine Größe zeigen, dass er groß und stark und mächtig ist. Darum macht er uns die Fenster des Himmels auf, dass du siehst, mein Gott ist so stark. Mein Gott ist stärker als der Krebs. Mein Gott ist stärker als die ganzen Politiker und die Staaten und Regierungen und Systeme und Institutionen. Mein Gott ist so stark. Und du sollst die Größe Gottes erkennen. Deshalb macht der Herr zuerst mal ein kleines Fensterchen auf. Verstehst? Und so langsam werden die Fenster größer und vergrößert und vergrößert. Und am Schluss hast du einen riesigen Schaufenster. Und sagst, das ist es. Einen ganz kleinen Ausschnitt. Da siehst du vielleicht eine Kerbe, eine Spalte, eine kleine Aussparung. Und dann fängst du an zu begreifen, was war denn das? Wir sind mal unterwegs im Winter in Jugoslawien, eingeschneit irgendwo in der weite Prärie, war sehr viel Schnee und wir waren sehr spät schon da. Wir sind durch die Grenze nicht so schnell durchgekommen, wurden aufgehalten an der Grenze und dann haben gedacht, ja, wo sind wir denn? Haben wir alle möglichen Gespenstergeschichten uns erzählt unterwegs mit Wölfe und alles so, was so alles in der Wildnis, in der Fremde, in der Prärie gibt. Und plötzlich sehen wir ein Licht in der Fremde, in der Weite. Und wir wussten, hier wohnt jemand. Hier ist unser Zuhause. Hier landen wir bei unseren, hier sind noch Geschwister auf, die warten noch auf uns. Ein Licht. Und das Licht brannte. Und tatsächlich, wir kamen an, die haben gesungen und gebetet. Und die haben gesagt, die werden kommen. Wenn der Herr sie schickt, dann werden sie kommen. Fantastisch. Wenn der Herr sie schickt, werden sie kommen. Und sie haben gewartet. Und wir kamen um Mitternacht. Und da war alles schon bereit und die haben sich gefreut und die Freude war da. Aber ein Licht, Gott hat ein Licht angezündet. Und dieses Licht ist Jesus Christus, Halleluja. Gott ist größer. Größer als unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, unsere Fantasie. Meine Bibel sagt, alle Himmel können dich nicht fassen, Gott. Versteh mal Gott. Wir können studieren und forschen, so viel wir wollen. Wir werden es nicht fassen, es sei denn, Gott offenbart sich uns. Er ist unbegreifbar, unfassbar. Er bleibt uns ein Rätsel, ein Mysterium. Weißt du, er bleibt der verborgene Gott. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du mich fragst, kennst du Jesus, kennst du Gott? Ich muss immer noch nach dem vielen Fasten und Beten und Predigen, schon Jahre, Jahrzehnte, ich muss sagen, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin ein Suchender. Ich habe Jesus lieb. Er wohnt in mir. Aber die ganze Fülle, die ganze Weite, die ganze Breite, die ganze Tiefe, oh, da bin ich noch ganz weit weg. Weißt du, wir bekommen so einen kleinen Begriff. Ich liebe dich, Herr. Oder der Herr sagt, ich liebe dich. Wie war es beim Thomas? Wenn ich nur den Finger in deine Wunden legen könnte, verstehst du? Und plötzlich begreift der Jesus, da braucht Jesus gar nicht mehr predigen, die Gemeinde braucht nicht mehr singen, die Brüder brauchen nicht mehr beten, verstehst du? Mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt, ich bin's. Und weißt du, und wenn wir Jesus mal begreifen, und Jesus ist unbegreifbar. Schon der leibliche, körperliche Jesus damals in Palästina, als sie ihn verhaften wollen, überleg einmal, da kommen die Juden mit Knüppeln und da kommen die Römer mit Speere und Schwerter und dann fragt der Anführer der Gruppe, bist du es? Und er sagt, ich bin es. Und weißt du, was passiert? Lies mal die Geschichte. Sie fielen wie tot zu Boden. Wenn der Herr sagt, ich bin es, dann fallen alle wie tot zu Boden. Ist vorbei. Bis der Herr sagt, nehmt mich. Verstehst du? Bis er sich ihnen ergibt. Ich bin es. Wenn Gott uns nur ein Fensterchen öffnet, fallen wir um wie tot. Ja, in aller Liebe. Wenn Gott uns eine Offenbarung schenkt, dann sind wir tot wie Daniel. Da lag wie Toter, bis der Herr sagt, steh auf. Johannes auf der Insel Patmos lag wie Toter. Deshalb, wenn du das Fenster Gottes geöffnet siehst und der Herr rausschaut oder du den Herrn am Thron sehen kannst, wie Stephanus, neben Jesus, neben dem Vater, fällst du wie tot um. Auf dein Angesicht und sagst, Gott sei mir Sünder gnädig. Oder wie Petrus einmal sagt, als der Auferstandene ihm begegnet, Herr, geh von mir, ich bin nackt, ich bin unrein. Ja, plötzlich, da muss dir niemand sagen, du brauchst Sündenerkenntnis. Weißt du, wir predigen den Menschen so viel, was die Sünde ist, was die Untugend ist, was die Sünde bewirkt. Aber wenn sie mal dem Herrn begegnen, da hört das ganze Predigen. Plötzlich kommen die Menschen in den Knie und sagen, Gott, ich bin ein Sünder, ein elender Sünder. Herr, erbarm dich meiner. Versteht? Das ist das Geheimnis. Plötzlich, Charles Finney, der Erweckungsprediger aus USA, der in der großen Erweckungszeit wirkte, der die Herrlichkeit Gottes erlebt, und wenn sie in einer Stadt evangelisieren, da war so die Atmosphäre Gottes verdichtet, der Heilige Geist war so gegenwärtig, dass sogar der Bauer hinter dem Pflug auf die Knie ging, seine Gäule anhielt und betete, Gott, hab Erbarmen mit mir. Weißt du, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, wenn der Himmel offen ist, mal über ein Haus, über eine Familie, über ein Menschenleben, da musst du nicht mehr viel sagen. Du bist ein Sünder, musst dich bekehren. Du Buße, lass dich taufen oder dies und jenes. Da gehst du automatisch in die Knie. Gott, sei mir Sünder gnädig. Was wir brauchen, ist eine verdichtete Atmosphäre des Heiligen Geistes, der Gegenwart des Herrn. Da fallen die wie tot um, wie Mehlsäcke. Verstehst du, da brauchen wir die Herrlichkeit Gottes. Johannes 10, Vers 29, Jesus sagt, mein Vater ist größer als ich und als ihr alle und als alle Menschen. Unser Gott ist größer als alle unsere Feinde. Wenn du das nur sehen könntest, begreifen könntest, erfassen könntest. Alle, die uns vernichten wollen, die ganzen Weltverschwörer, die ganzen Globalisten und Irrlehrer und Riesen und Goliaths und so weiter. Unser Gott ist größer als alles. Aber dazu brauchst du die Sicht, die Offenbarung des Herrn. Und deshalb ist es so wichtig, dass du es weißt, mein Gott sitzt am größeren, längeren Hebel, der hebt die Welt aus den Angeln, egal was da passiert. Mein Gott, der kann unheimlich viel, wenn ich ihm nur zulassen würde, wenn ich ihm nur eine Gelegenheit geben würde, wenn ich nur darum bitten würde. Meine Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott ist Größer als jede Krise, jede Katastrophe, jede Krankheit, jeder Schicksalsschlag. Nimm das alles nicht so hin. Wenn du in diese Situation reinkommst und reinschlitterst, wir schlittern alle mal in bestimmte Situationen hinein, dann müssen wir nur hochhalten, mein Gott ist größer. Halt das Panier hoch, die Fahne hoch, mein Gott ist größer. Wer glaubt, und das passiert hier in unserem Geist, in unserem Verstand, Gott ist größer, dann hat Gott plötzlich Oberhand über allem. David sagte im Psalm 23, ich fürchte kein Unglück. Warum? Weil der Herr mein Hirte ist, weil der Herr mir vorangeht. Und diese ganzen zerstörerischen Mächte, die haben nichts zu melden. Ich fürchte kein Unglück, keine Krise, kein Desaster, kein Fiasko. Auch wenn das Negative mir noch so viel zusetzt und mich hin und her reißt. So wie dieser Besessene in der Bibel. Da kommt der Vater mit dem besessenen Jungen zu Jesus mit den epileptischen Anfällen. Weißt du, wenn der Geist über ihn kommt, dann wird er hin und her gerissen. Und so passiert das oft in unserem Leben. Wir werden auch oft hin und her gerissen. Da und da. Aber der Herr sagt, ich schaff's. Bring es mir, ich werde es schon machen. Mein Gott ist höher als alle Berge und tiefer als alle Ozeane. Er ist stärker als die Stärksten und klüger als die Gescheitesten und Gebildetsten des Universums. Weißt du, Gott ist größer, als wir uns überhaupt vorstellen können. Vorstellen können. Ja, größer, als wir hier annehmen können und fassen können. Alles, was wir von Gott wissen, ist viel größer, viel gewaltiger. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, das würde dich vielleicht schockieren zuerst einmal. Aber du wirst dankbar sein, dass ich dir das gesagt habe und auch sage, ich bekenne und ich stehe davon. Ich weiß, seitdem ich gefastet und gebetet habe, als ich Gott erlebte, was das alles bedeutet. So, weißt du, was wir hier von Gott wissen, ist nur Bruchstück, nur ein Stückwerk. Das Einzige, was wir wirklich wissen, ist die Liebe Gottes, dass Gott uns Sünder liebt. So, aber alles andere ist nur, das ganze Wissen, nur ein kleines Staubkörnchen, nur eine kleine Scherbe. Und weißt du, wir sind so wie Archäologen, das haben wir gefunden, das ist aus der und der Zeit, das ist so und so. Versteht? Nur eine Scherbe ist das. Und dann machen wir ein ganzes Universum daraus. Und wir haben nur eine Scherbe gefunden. Was du bisher von Gott gefunden hast, ist nur eine kleine Scherbe irgendwo im Acker dieser Welt, wo er verloren hat oder für dich liegen ließ. So, wir fenstern weiter. David redet im Psalm Kapitel 9, Vers 5, denn du führst mein Recht und meine Sache. Du, Gott, führst mein Recht und meine Sache. Psalm 9, Vers 5, Gott ist ein Gott der Liebe, der dich nicht verdammt. Und an dieser Scherbe kannst du dich festhalten. Das ist schon die kleine Offenbarung. Es gibt große Offenbarung und kleine Offenbarung. Und die kleine Offenbarung ist, Gott führt mein Recht. Gott streitet für mich, Gott hilft mir. Und ich erfahre, dass Gott über allem die Kontrolle hat, kümmert sich um mich, auch um meine Belange. Auch wenn ich mich selber kümmern muss, Gott kümmert sich um meine Belange, egal was sie sind. Und ich erfahre immer wieder, Geschwister, und ich muss es euch sagen, ich erfahre immer wieder, dass Gott mein Ordner ist, der mich so ordnet. Weißt du, er weiß, was in meinem Leben richtig und falsch ist. Und er ist, der die ganzen Ankläger zum Schweigen bringt. Er ist es, der für mich spricht. Er sagt, ich will für dich streiten, du sollst stille sein. Das ist, wenn er die Fenster des Himmels aufmacht. Lass den Mann in Ruhe! Verstehst? Und wenn Gott muss es gar nicht so sagen, schon allein der Finger Gottes bewirkt Wunder. Der muss nur den Finger erheben. So. Verstehst du? Das kennt ihr. So oder so. Wenn Gott seinen Finger erhebt, seinen Daumen, ich erfahre, als den, der mich aus allen Bedrängnissen befreit, der meiner Not ein Ende macht, der mich in Sicherheit bringt, der mir Frieden verschafft, ich erfahre Gott. Ich sehe Gott nicht. Ich möchte ihn gerne sehen. Ich sehe ihn nicht. Aber ich erfahre die Wirkung und die Auswirkung seines Wesens an mir. Weißt du, der gibt mir das Gefühl der Geborgenheit. Bin vielleicht Mutterseelen allein irgendwo auf weiter Flur in der Wüste. Weißt, ich bewundere manchmal die Leute, die umrunden die Welt als Segler, verstehst du, und zwar allein auf ihrem Segelschiff. Gewiss, die werden begleitet von, was weiß ich, Hubschraubern oder sonst was. Aber das Wunder ist, dass sie allein es wagen, auf den Ozean, dem stillen Ozean. Glaubt doch nicht, dass der Pazifische Ozean, der stille Ozean, wirklich still ist. Der ist ganz schön stürmisch. Da gibt es riesen Wellen. Und Gott steht dir bei. Ich erfahre, wie Gott für mich kämpft und mich in den Kämpfen stark macht. Ich erfahre Gott, ja, als einen verlässlichen Partner, der zu mir steht, zu mir hält. Seine Gegenwart gibt mir ein gutes, wunderbares Gefühl. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Wenn ich ihn nur habe und mich seiner Gegenwart gewiss bin, so wie Stephanus, ich sehe den Himmel offen, der Herr schaut zu mir herab. Er sieht mich, er kennt mich und mit seinen Augen leitet er mich. Dann ist der ganze Zweifel weg, die ganzen Ängste weg, die ganzen Sorgen sind weg. Putsch, alles aufgelöst. Wenn ich spüre den Herrn, seine Gegenwart, plötzlich klappt es bei mir. Und das ist, wie Gott die Fenster aufmacht. Plötzlich funktioniert es. Frag mich, wie, ich weiß es auch nicht, plötzlich kann ich das, was ich nicht, bisher nicht konnte. Plötzlich begreife ich, was ich bisher nicht begriffen habe. Plötzlich tun sich die Türen auf, die verriegelt, verblommt, versiegelt waren. Plötzlich gehen die Türen auf, wenn ich die Gegenwart Gottes erlebe. Und dann geht es gleich wieder weiter. Dann werde ich wieder gesund, dann werde ich wieder fit, dann geht es wieder aufwärts mit mir. Weißt du, es gibt eine Aufwärtsspirale und eine Abwärtsspirale. Und wenn Gott mit mir ist, habe ich eine Aufwärtsspirale, Aufwinde. Also Aufwinde, die Aerodynamik, da steigt alles. Und plötzlich bin ich meine Existenzberechtigung. Mutter, ob du mich wolltest oder nicht, Gott hat mich gewollt. Vater, ob du mich angenommen hast oder annimmst oder nicht, Gott hat mich angenommen. Und plötzlich lebe ich ganz anders. Ich frage da nicht mehr, wo ist meine Mutter, wer ist meine Mutter, liebt mich meine Mutter, liebt mich mein Vater, liebt mich der Pastor, liebt mich die Gemeinde. Vergiss es alles. Hauptsache Gott liebt mich. Halleluja. Hauptsache Gott versteht mich. Hauptsache Gott steht zu mir. Das ist A und O. Das ist A und O. Und dann bin ich beruhigt. Dann bin ich beruhigt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Aber so viel Zeit haben wir gar nicht. Wir müssen bis morgen früh gehen. Weißt du, da toben die Stürme. Da bricht alles zusammen. Da wird dir alles genommen. Da musst du alles verlassen. Das geht alles gegen deine Vernunft, gegen deine Logik. Das hast du nicht mal erträumt, nicht erwartet. Plötzlich musst du die Sachen loslassen und hergeben. Ich weiß, was ist. Die große Kirche mit 85 Meter hohen Turm loslassen. Das kann es nicht. Ich dachte schon, das wird mein Lebenswerk sein. Ich habe schon geplant, wo ich mich in der irgendwo verewige, mich in den Mauerwerk. Verstehst du? Aber dann passiert Gott, dass ich loslasse. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Wenn du mich heute fragst, wie hat das funktioniert, ich muss dir sagen, ich weiß es nicht. Weißt du, wenn Gott an dir arbeitet, passieren Dinge, die kannst du nicht erklären. Muss auch nicht. Ich muss mich bei niemandem entschuldigen, ich muss auch niemandem erklären und ich muss auch niemandem auf den Tisch servieren. Das ist Gott. Nein. Ich will noch etwas sagen. Ich bin noch nicht da, wo ich ankommen wollte. Weißt du, Gott hat mir ein paar Dinge gezeigt, die ich euch hier sagen möchte an diesem Thema. Wenn Gott die Fenster aufmacht, weißt du, dann bist du deiner Sicherheit. Dann weißt du, mein Erlöser lebt. Und er ist der Letzte und der Erste, der sich aus dem Staub erhebt und nach ihm komme ich. Ja. Dann macht mir es nicht aus, dass ich alleine stehe, dass alles schweigt und still ist, dass nichts passiert. Dann geht es bei mir genauso wie beim Hiob. Dann weiß ich ganz sicher, der Herr ist bei mir. Dann bin ich getrost und dann lasse ich alles gehen. Ich werde schon aufstehen, warte mal ab. Ich werde noch wiederkommen. Ich werde noch da sein. Ich werde noch das und das tun. Ja, dann habe ich eine ganz andere Aussicht. Weißt du, er ist auf dem Thron, er regiert. Dann kann ich fest glauben, dass Gott mit meinem Leben einen Plan hat. Und deshalb, ich bin so dankbar, dass ich gelernt habe in meinem Leben, von meiner Geschichte, von meinem Hintergrund, mein Leben in Gottes Hände zu legen und nicht in die Hände der Menschen. Und keine Menschen, sondern in der Hand Gottes. Mein Leben liegt in der Hand Gottes. Aber ich bin noch nicht fertig. Aber ich will auf das Thema zukommen, was mich bewegt. Weißt du, Gott führt meine Sache, so wie beim David. Seine Brüder hätten nichts für ihn gegeben. Sein Vater auch nichts. Niemand hätte für ihn was gegeben. Aber Gott hat unheimlich viel für den David gegeben. Weißt du, mein Fall, dein Fall, unser Fall ist Chefsache. Gottes Sache. Halleluja. Unser Leben ist Gottes Sache. Und er sagt, ich werde dir helfen. Dein Leben ist in meiner Hand eingezeichnet. Auch wenn es manchmal länger dauert. Auch wenn es manchmal nicht klappt. Und so weiter. Ich kann mich vertrösten auf die Ewigkeit. Das ist kein billiger Trost und Trostpflaster für mich. Ich weiß, wer dort ist. Wir haben ein schönes Lied. Ich kenne meinen Heiland so gut. Und ich werde kein Fremdling drüben sein. Kein Ausländer. Kein Flüchtling. Ich bin Gast. Hier auf Erden, aber dort bin ich zu Hause. Hier bin ich nur ein Pilger. Wenn ich weiß, wenn mein Auge den Herrn gesehen hat, mein Geist ihn vernommen hat, dass er mein Erlöser ist, dann macht es mir nicht aus, wenn ich hier im Tal der Todesschatten bin, lauter Gerüll und lauter Gerümpel. Das kann mich nicht mehr erschüttern, die ganzen Geister, Dämonen und Teufel. Wenn mich mein Gott gesehen hat und ich meinen Gott gesehen habe, wenn wir Augenkontakt gehabt haben und einander begegnet sind, wenn er sich mir offenbart hat, dann weiß ich, mein Leben hat ein Happy End. Amen. Unser Leben hat ein Happy End. Lies die Offenbarung Gottes. Die letzten zwei Kapitel, das sind Perlen, Edelsteine. Weißt du, und die Hütte Gottes unter den Menschen. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und so weiter. Happy End. Gefallen ist die Hure Babel und das ganze Weltsystem. Die sind alle beim Teufel und brennen in der Hölle. Ich habe den Erlöser, Halleluja. Wenn ich das weiß, kann ich Gott vertrauen. Psalm 9, Vers 8 nochmals. Der Herr aber herrscht in Ewigkeit. Von seinem Thron aus hält er Gericht. Der Herr herrscht von Ewigkeit her. Und er richtet alle Völker, alle Weltreiche. Schau, wo sind die Römer, wo sind die Ägypter, wo sind die Griechen, wo sind die Spanier, wo sind die, ja, was weiß ich, die kannst du alle aufzählen. Verstehst du, sie sind alle Mächtigen untergegangen. Aber unser Gott ist immer noch auf dem Thron. Unser Gott ist immer noch auf dem Thron. Und diese Fenster werden geöffnet jetzt. Das sprengt deinen Horizont. Damit du siehst, alles vergeht. Die ganzen Weltreiche, verstehst du, die vergehen, sind vergänglich, hören alle auf. Der Mensch nimmt nichts mit von dieser Erde. Der kam nackt auf diese Welt und geht wieder nackt von dieser Erde. Schau die Pharaonen an. Die tun mir leid, die armen Kerle. Die hat man beigepackt im Grab, in den Pyramiden, Gold und Schätze und was weiß ich was. Den ganzen Hofstaat. Und was passiert für die Grabräuber? Die Grabräuber haben alles ausgeraubt. Das Grab, die Pyramide war noch nicht mal richtig versiegelt. Wurde sie schon wahrscheinlich ausgeräumt. Weißt du? Und jetzt tun mir diese nackten Pharaonenleid, da liegen sie da auf dem Tisch, verstehst, ausgedörrt, ohne Herz und ohne, was liegen sie da und wer begutachtet, verstehst du, nackt, da liegen sie da, vertrocknete Mumien, irgendwo ausgebuddelt. Weißt du, wenn Gott dir die Fenster öffnet, wenn du siehst, die armen Kerle da, was ist wirklich übrig geblieben? Meine Bibel sagt, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind und nicht in eurem Grab, wo die Grabräuber kommen. Sammelt Schätze im Himmel. Und Gott zeigt, was bei ihm wirklich zählt. Noch ganz schnell ein paar Sachen, bevor ich noch zu meinem eigentlichen Punkt komme. Vielleicht schaffe ich es nicht, dann mache ich morgen weiter. Egal. Also worauf es Gott ankommt, was bei Gott zählt, weißt du, ist Liebe. Bei Gott zählt Liebe. Da zählt Liebe. Alles, was du aus Liebe getan hast, alles, was du aus Liebe gegeben hast, nicht aus Liebe zu dir oder zu Menschen, sondern aus Liebe zu Gott. Aus Liebe zu Gott. Das ist die erste Liebe. Was du aus Liebe geopfert hast, worauf du aus Liebe verzichtet hast, was du aus Liebe geglaubt hast, aus Liebe. Herr, ich traue dir, jedes Wort ist nichts wie die Wahrheit. Das ist Liebe. Ich traue dir. Verstehst du? Du siehst Jesus durchs Fenster. Du hast Jesus erkannt, das ist mein Herr. Alles, was du aus Liebe aufgegeben hast, verloren hast, das wird im Himmel dir wiedergegeben werden. Wo du aus Liebe mit jemandem gegangen bist, die zweite Meile, die du nicht gehen musstest. Das ist Luxus. Die zweite Meile ist perfekt Luxus. Muss nicht gehen, aber das ist, was bei Gott zählt. Das, was du, wo du dich aus Liebe von etwas getrennt hast, um deinem Schöpfer besser zu dienen, zu gefallen und ihn zu lieben. Wenn Gott öffnet die Fenster, so, weißt du, so wie Adventskalender. Kennst du Adventskalender? Das sind auch Fenster. Ich glaube, 24 Fenster sind das. 24 Fenster bis zum Heiligen Abend. Und so öffnet Gott jeden Tag so ein Fenster im Adventskalender. Wieder eine neue Aufgabe, wieder neue Verheißung, wieder neue Segnung. Egal durch welches Fenster Gottes du durchschaust, du siehst immer nur eins. Jesus. Jesus. Und nochmals Jesus. Hinter jedem Fenster. Und das letzte Fenster führt zum Heiligabend, zu der Geburt Jesu. Du siehst Jesus und das immer nur von einer anderen Seite. Adventskalender. Und so geht es den Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Jetzt komme ich so langsam zu dem Punkt. Ja, es stimmt. Auf dem Berg der Verklärung. Plötzlich, weißt du, sind sie den Herrn Jesus umleuchtete eigentlich, die Jünger wurden auch von einem unwahrscheinlichen, mystischen Licht, von diesem universellen Licht erleuchtet. Sie waren in der Herrlichkeit und da heißt es in einer anderen Übersetzung, heller als 1000 Sonnen. So wurde sie erleuchtet, so plötzlich ganz hell, schneeweiß war alles, herrlich. Und dann ist Moses, Elia, Jesus, unten die Jünger, die sind erfasst, können sich nicht mehr regen, sind tot, fast wie tot, bis Petrus wieder zu sich kommt, Herr, hier ist gut sein, Herr, hier ist gut sein, lass uns Hütten bauen, dir eine und so weiter. Und was passiert? Plötzlich löst sich die ganze Schau auf, plötzlich sehen sie nur noch Jesus allein, sind ergriffen, wo waren wir? Und das ist, was die immer wieder predigen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen die Herrlichkeit, was kein Auge gesehen hat und so weiter, was kein Ohr gehört hat. Wir haben Worte gehört, Moses und Elia, noch nie gesehen, haben diese Petrus und Johannes. Plötzlich reden sie mit Jesus, als wenn sie unterwegs sind beim Dinner irgendwo. Verstehst? Plötzlich diese Gemeinschaft, diese Ewigkeit. Und sie reden und wir sahen seine Herrlichkeit. Und wir haben es euch verkündigt und wir sind Zeugen dessen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Sie haben ein Fenster. Gott hat das Fenster geöffnet. Gott hat ein Stück weit das Fenster geöffnet. Sie sahen den Gesegneten Gottes. Sie sahen die Herrlichkeit. Sie sahen, Jesus ist nicht tot. Moses ist nicht tot. Elia ist nicht tot. Wir sind auch nicht tot. Und wir werden auch nicht tot sein. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist ein größeres Wunder, als wenn ein Lahmer geht, ein Toter aufersteht, egal was da passiert. Wir sahen seine Herrlichkeit. Halleluja. Je weiter du in den Raum Gottes hineinsiehst, desto mehr verblasst alles. Schneeweiß war der Herr. Johannes sieht Jesus in schneeweißem Haar. Augen wie Feuerflammen. Je mehr du Jesus siehst, der uns gemacht worden ist zu Weisheit und zu Erkenntnis und so weiter, je mehr entdeckst du diese verborgenen Schätze. Und dann willst du nicht mehr, ich möchte mehr glauben, ich möchte mehr Frieden, ich möchte mehr Freude, ich möchte das. Dann sagst du, ich möchte mehr von Jesus. Amen. Ich möchte mehr von Jesus. So sein wie Jesus von hier bis drüben. Wer früher Gott gesehen hat, der musste sterben im Alten Testament. Tod, Unfall. Wer heute Gott sieht, Jesus sieht, der fängt an zu blühen, zu grünen, zu leben, aufzufahren wie ein Adler. Wer heute Jesus sieht, der kann nicht mehr sterben, selbst wenn er sterben möchte. Der kann das nicht mehr, geht nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Der hat das ewige Leben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Paulus sagt, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Basta. Der darf wissen, Gott lebt. Und ich sage dir, warum du nicht sterben darfst. Das hat Gott mir während der Fastenzeit offenbart. Das ist eine lange Geschichte. Ab und zu mal lasse ich was reinfließen. Weißt du, wenn du stirbst als Kind Gottes, als Erlöster und hast Jesus im Herzen, nimmst du das Geheimnis mit ins Grab. In die Hölle. Im Totenreich. Verstehst du? Und das wird Gott nicht zulassen, dass du das Geheimnis der Liebe Gottes in die Hölle mitnimmst. Deshalb wird er nicht zulassen, dass du stirbst, sondern wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Halleluja. Die Hölle kriegt nichts von dir, nicht einmal ein Haar. Preis dem Herrn. Jeder von uns, jeder Gläubige, der irgendwo das Fenster des Himmels offen gesehen hat, weißt du, der hat etwas gesehen, das möchte der Teufel gerne rauskriegen. Was hast du gesehen, was hast du gehört, was hast du erlebt? Das wirst du dem Kerl nicht erzählen. Das ist ein Geheimnis zwischen mir und meinem Schöpfer. Der Heilige Geist erklärt uns Jesus und macht uns Jesus immer wieder groß. Der Teufel möchte wirklich wissen, weil der weiß diese Dinge nicht. Der weiß nur, was vor der Schöpfung, vor dem Sündenfall war. Stephanus sieht den Himmel offen. Wenn du einmal das offene Fenster Gottes erlebt hast, dann wirst du von ganzem Herzen dem Herrn dienen und die ganzen religiösen Lehren, weiß ich, heute streiten sich die Leute, soll man Sabbat halten, soll man Sabbat nicht halten, Dreieinigkeit, ja oder nein, soll man das machen, soll man das machen. Weißt du, dann hört der ganze religiöse Schmarrn auf Bayerisch auf. Hauptsache ich gewinne Jesus. Hauptsache Jesus ist mir mein Alles. Weißt du, das ist vollkommen egal, ob man diese Feste feiert oder diese Feste feiert. Hauptsache, weißt du, wenn ich Jesus gehöre, ich feiere das ganze Jahr Hochzeit. Ich feiere das ganze Jahr Sabbat. Ich feiere das ganze Jahr Pfingsten. Das ganze Jahr Ostern. Ich feiere das ganze Jahr Weihnachten. Dann ist es egal, weißt du, ob es am 24. Dezember oder am 6. Januar das ist. Ganz schnell noch zu einer anderen Geschichte aus dem 13. Jahrhundert. Der Thomas von Aquin, könnt googeln, wenn ihr wollt. Thomas von Aquin hat sein großes Werk über die Dreieinigkeit geschrieben. Denkt er, oh, was ich geleistet habe. Und er hat wirklich eines der größten Werke über Vater, Sohn und Heiligen Geist über die Trinität geschrieben. Ist wahr. Und dann übergibt es dem Papst, so 1270 rum, übergibt es dem Papst und weiht ihm. Und während der Übergabe fällt er um, liegt im Koma. Wir würden sagen, vom Heiligen Geist erschlagen. Oder wie man das auch immer nennen möchte. Lassen wir mal die ganze Geschichte. Liegt er da, die denken, er hat Herzinfarkt bekommen, einen epileptischen Anfall oder was da war, auch und so weiter. Bei der Übergabe von diesem Werk. Und dann kommt er zu sich, sagt, ist es gut, winkt er nur so und sagt, ist es in Ordnung. Und das erste Wort, was er sagt, und das waren auch eigentlich die letzten Worte, die er gesagt hat, alles ist Stroh. Alles, was ich über den Heiligen Geist geschrieben habe, über Jesus geschrieben habe, über den Vater geschrieben habe, ist alles Stroh. Dem ging es genauso wie mir. Als er sagt, kennst du Jesus? Und für mich ist eines groß geworden. Alles, was wir über Gott plappern, ist Stroh. Auch was ich heute gesagt habe, ist Stroh. Es sei denn, du erlebst dieses Ding. Dann bist du in Ekstase. Außer dir. Thomas von Aquin war außer sich. Alles ist Stroh, was ich über Gott weiß. Alles. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Ich predige ja gegen mich selbst jetzt hier. Alles ist Stroh, was ich für Gott getan habe. Hör mal zu. Alle Gebete, alle Gesänge, alles ist Stroh. Furchtbar. Alles ist Stroh. Alles nur Geplapper. Alles nur, ja, was, wo ich begeistert war. Alles ist Stroh. Stroh ist Strohfeuer. Kennst was? Verstehst du? Alles ist Stroh. Ich will dich nicht erschrecken. Weißt du? Aber ich will, dass du ernüchterst. Alles ist Stroh. Thomas von Aquin hat nur einen kleinen Einblick in den Himmel bekommen, bekam die größte Erkenntnis seines Lebens. Alles ist Stroh. Wenn der Fenster des Himmels sich öffnet, wenn du den Herrn siehst, dann verblasst alles. Dann schmilzt das Eis, der Schnee. Dann verliert die Sonne den Schein. Glaub mir das. Steht in der Bibel so. Die Sonne verdunkelt und verfinsterte sich als der Sohn Gottes starb. Alles ist Stroh. Weißt du, alles, was ich über Gott weiß, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Alles ist Stroh. Wenn du einmal die Realität Gottes siehst, das Echte, das Wahre, das Richtige, dann sagst du, Mann, habe ich doch so viel Stroh gehabt. Verstehst du? So mit Stroh geheizt. Weißt du, wenn du einmal siehst, ja, hier will ich eine Hütte bauen, Moses will ich eine Hütte bauen und dem Elia auch noch eine Hütte bauen. Alles ist Stroh. Bei Petrus und den Aposteln, das war plötzlich alles Stroh. Ihr wisst gar nicht, um was ihr bittet. Hat der Herr an einer anderen Stelle gesagt, ich will den einen links und den anderen rechts sitzen lassen. Weißt du, wenn du nur eine Sekunde, Bruder, Schwester, und ich möchte dir was ans Herz legen, wenn ich es könnte, das muss der Heilige Geist tun, ich kann sowieso nicht, dass du das erlebst, die Herrlichkeit Gottes, und dann weißt du, alles ist Stroh, was ich bisher habe, was die Kirchen, Gemeinden erzählen, was die Pastoren erzählen, alles ist Stroh. Du fährst ganz anders ab. Da bist du nicht mehr fanatisch verrückt für die Weltpolitik oder für die Religion, für die Kirche, für das Materielle, für das Irdische, für das Vergängliche. Ah, alles ist Stroh. Nehmt und heizt. Weißt du, dann ereiferst du dich nicht für materielle äußere Sachen. Oder, ja, ich bin beleidigt worden, ich bin gekränkt worden, der hat mich schief angeguckt. Ach, alles ist Stroh. Deine ganzen Beleidigungen, Kränkungen, Verletzungen, deine Zipperlein sind alles nur Stroh. Wenn ich Jesus sehe, die Herrlichkeit, geh in mir. Wenn du einmal ihn gesehen hast, weißt du, dann brennst du für Gott. Ich werde nie vergessen, ich glaube, es war auch in Kiel. Dort habe ich merkwürdige Sachen erlebt in der Zeltevangelisation. Da predige ich irgendwo und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, Herr Matudis, wissen Sie, alles, was Sie sagen, Sie sind begeistert. Sie könnten in eine Partei eintreten und dort Reklame machen und. Und alles ist Strohfeuer. Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, dem Kerl da gleich erwidern. Alles ist nur Strohfeuer. Aber ich sage, entschuldigen Sie, aber der liebe Gott hat Haufen Stroh bei mir. Der heizt schon einige Jahrzehnte damit. Verstehst? Alles ist Strohfeuer. Ja, Gott hat viel Stroh. Wenn ich, in der Bibel gibt es einen Mann Gottes, der sagt, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Alles ist nur noch Stroh für mich. wenn ich dich nur habe. Weißt du, wenn du den Herrn einmal gesehen hast, kannst du nicht mehr lassen. Das kann man dir auch nicht mehr austreiben und nicht mehr auspeitschen und nicht mehr ausreden. Da können sie Gehirnwäsche machen, so viel sie wollen. Die kriegen dein Gehirn nicht mehr sauber. Verstehst? Jesus, ich habe Jesus gesehen. Dann sind alle bisherigen Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, alle Erlebnisse und so weiter, nur noch Stroh, Fata Morganas. Ja. Epileptische Vorspielungen oder was weiß ich. Ja, alles, was du bisher gesehen und erlebt hast, das war alles nichts. Heute suchen Menschen Macht. Ich denke nur, Charismatiker und Pfingst und so weiter, Wunder zu vollbringen. Du, die Wunder sind Stroh. Lies mal, das Einzige, was bei dem lieben Gott zählt, ist die Liebe. 1. Korinther 13. Zeichen hören auf, Wunder hören auf, Krankenheilungen hören auf, Totenauferstehungen hören auf. Hört alles auf einmal. Alles ist Stroh, was bisher war. Thomas von Aquin. Weißt du, du hast das Werk über Gott geschrieben. Ich predige jetzt ihm da drüben. Verstehst? Der bei Jesus ist. Also der Papst wollte ihn zum Kardinal machen, aber dann haben andere ihn mit Bonbons vergiftet. Anscheinend, so sagt man das. Weißt du, die haben Angst gehabt, wenn das in die katholische Kirche reinkommt und er anfängt, das zu predigen, was Gott ihm gezeigt hat im Jenseits, dass alles Stroh ist. Und ich sagte, alle Kirchen, alle Religionen, alles ist nur Blabla und Stroh. In aller Liebe. Wir brauchen das. Es ist nur gut und nett. Verstehst du, wir sind ja Menschen. Aber es ist nicht das Wichtigste und die Hauptsache. Die Hauptsache ist, auf dass ich Jesus gewinne. Er ist der Erste und er ist der Letzte, ist Alpha und Omega. So, und plötzlich merkst du, was die Herrlichkeit Gottes ist, was der Sieg Gottes ist, was der Segen Gottes ist. Und die Apostel sahen diese Herrlichkeit und sie brannten für diese Herrlichkeit. Das war ihr größtes Bedürfnis. Wir wollen erzählen, was wir gesehen haben, was wir betastet haben. Petrus, der hat es erlebt. Die Apostel haben das erlebt. Weißt du, Gott will kein Stroh haben, Gott will Korn haben. Gott will Getreide haben. Der Heilige Geist gibt uns nicht nur Charismen. Es ist schön, wenn du die Gaben des Heiligen Geistes hast. Was der Heilige Geist uns gibt, er gibt uns Jesus. Den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Und der Heilige Geist zeigt uns Jesus, führt uns zu Jesus. Und mein großes Anliegen ist, ich möchte euch nicht in die Gemeinde führen, ich möchte euch zu Jesus führen. Und wenn ich das schaffe, habe ich etwas geschafft, auch wenn es nicht viel. Ich habe wenigstens ein Stück weit zu Jesus gebracht. Alles andere ist nur Stroh. Führt zum Sektierertum, Fanatismus, Religion und was weiß ich. Kein Problem. Weißt du, Gott will, dass wir Feuer des Heiligen Geistes haben. Alles andere ruiniert die Menschen. Alles andere ist nur Stroh. Zerstört das Reich Gottes. Zerstört den Glauben, verblendet die Menschen. Wir müssen ihn erkennen. Und wie streiten sich die Leute heute noch über die Dreieinigkeit? Ich bin für den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Das steht in der Bibel. Das ist verankert und so weiter. Ich glaube daran, dass es alles wahr ist. Aber, weißt du, sich damit auseinandersetzen, sich streiten, Recht zu bekommen. Wir sind die rechte Kirche, rechte Gemeinde. Gott geht es nicht um rechte Gemeinde. Gott geht es um die Erkenntnis und die Offenbarung seines Sohnes Jesus Christus. Ja, in Amerika ist zwischen Südstaaten und Nordstaaten ein Krieg und da ist ein Großgrundbesitzer, der hat eine große Vorliebe gehabt für Gemälde, wunderbare Bilder, wunderbare Galerie gehabt, Haufen Bilder und über seinen Schreibtisch hing das Bild seines Sohnes und das, der im Krieg gefallen war, in der Schlacht in den Südstaaten, da hing das Bild und so weiter. Und dann starb dieser Mann, wurde das Testament eröffnet, wurden die Bilder versteigert. Und das Erste, was der Auktionär nahm das Bild von dem Sohn, der im Schreibzimmer von diesem Großgrundbesitzer hing. Wer möchte das Bild des Sohnes haben? Keiner hat sich gemeldet. Und zum spottbilligen Preis. Wer will das Bild des Sohnes haben? Da kommt der Gärtner vorbei, grün angezogen noch mit seinem grünen Arbeitszeug, geht vorbei und keiner will das Bild des Sohnes und dann schreit er, ich! Dann kommt er rein und kauft für Apfel und Ei das Bild des Sohnes und dann sagt der Auktionär, und hiermit ist die Auktion geschlossen. Wer den Sohn hat, hat die ganze Galerie. Wer den Sohn hat, hat die ganze Galerie. Du musst auch vielleicht am Fenster vorbeigehen, wie beim Gärtner, wie dieser arme Gärtner. Verstehst du? Und das ist die Investition deines Lebens, Bruder, Schwester. Wer den Sohn hat, an dem der Vater so hing, den er in den Krieg geschickt hat, den er nicht mehr wiedergesehen hat, das Bild das der Sohn gemalt hatte, das war sein Glück und Freude. Wer den Sohn hat, hat die ganze Galerie. Die ganze Galerie. Und das war Millionen wert. Das war Millionen wert. Wer das Bild des Sohnes hat, hab Jesus. Und dann hast du alles. Vater, ich danke dir und preise dich, dass du uns lieb hast und dass du uns Jesus zeigst, Heiliger Geist. Jesus, den Lebendigen, den Auferstandenen, den Herrlichen, den Glorreichen. Halleluja. Und wir möchten den Sohn haben. Und wer den Sohn hat, hat alles. Wer Jesus hat, hat alles. Oh Vater, ich danke dir, dass du mir Jesus gezeigt hast, wie groß der ist, wie herrlich der ist, wie mächtig der ist, wie gewaltig der ist, was er alles hat. Er kam in einer Niedrigkeit. Und je tiefer ich im Loch bin, desto herrlicher sehe ich den Sohn. Halleluja, halleluja. Vater, hilf, dass meine Brüder und Schwestern Jesus erkennen. Darum geht es mir heute Abend, dass sie Jesus sehen, dass sie Jesus erleben, dass sie dich aus dem FF kennen und dass sie nichts anderes suchen als Jesus. Und der Kirchenvater Augustinus hat einmal ein schönes Lied und einen schönen Spruch, Vierzeiler geschrieben oder gesagt, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Und das wissen wir jetzt. Das haben wir gehört heute Abend. Alles andere hilft uns nicht. Wir brauchen das Bild des Sohnes. Amen.